Ein Geheimnis zu kennen kann gefährlich sein. Schon manchem wurde zum Verhängnis, dass er von einer Sache wusste, die er nach Meinung anderer Leute eigentlich gar nicht wissen sollte. Wir kennen das aus manchen Krimis, da wird einer unfreiwillig zum Zeugen eines Verbrechens. Der Verbrecher bekommt das irgendwie mit und merkt, dieser Mann kennt mein Geheimnis. Und schon wird dieses Geheimnis ein gefährliches Geheimnis, denn fortan ist auch der Augenzeuge seines Lebens nicht mehr sicher. Ein Geheimnis zu kennen kann gefährlich werden. Auch der Apostel Paulus hatte etwas erfahren, was ihn in große Gefahr brachte. Und dieses gefährliche Geheimnis beschreibt er in dem Predigttext, den wir heute Morgen miteinander studieren wollen. Und damit machen wir jetzt endlich Fortsetzung in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief, Epheser 3. Die letzte Folge liegt ja schon einige Wochen zurück. Es war die Advents- und Weihnachtszeit dazwischen, der Jahreswechsel. Und jetzt wollen wir wieder mit frischem Schwung in die Fortsetzung des Hebräerbriefs einsteigen. Und lassen Sie mich noch ganz kurz erinnern, was bisher geschehen ist in den ersten beiden Kapiteln. Oder wir können auch sagen, in den ersten 16 Predigten. Wir hatten gesehen, der Epheserbrief ist ein großes Gemälde. Er ist so etwas wie eine Generalskizze über den Reichtum, den Gott seinen Leuten im Glauben schenkt. Ein großes Gemälde über den Reichtum der Christen. Das ist im ersten Kapitel deutlich durch den großen Plan Gottes zur Rettung der Menschheit. Der wird im ersten Kapitel ausführlich entfaltet, dieser Plan von der Ewigkeit her. Und im zweiten Kapitel beschreibt Paulus dann, wie wir persönlich gerettet werden können. Wie wir individuell in diesen großen Plan Gottes hineinkommen. Und wie alle, die in diesen Plan hineinkommen, dann zusammengefügt werden zu der großen weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und in der letzten Predigt hatten wir gesehen, welche besondere Würde der lebendige Gott seiner Gemeinde zuspricht. Es gibt keine größere Ehre, als Mitglied der Gemeinde Jesu Christi sein zu dürfen. Und Paulus schreibt ja den Epheserbrief vorwiegend an Heiden. Und denen sagt er, Leute, vergesst das nie, aus welchem Sumpf ihr herausgeholt wurdet. Vergesst das bitte nie. Früher wart ihr total weg vom Fenster. Früher wart ihr ganz draußen. Und das wurde einem Heiden nirgendwo so deutlich wie in Jerusalem beim Tempel, wo diese dicke Trennmauer da war, die den Vorhof der Heiden von all den anderen Bereichen abgrenzte, der nur für Juden vorbehalten war. Da wurde es deutlicher als überall sonst, wir bleiben draußen. Die Tempelmauer, ein beeindruckendes Gleichnis. Du gehörst nicht dazu, du bleibst ein Fremder. Aber das war früher gewesen, sagt Paulus. Durch Jesus ist alles anders geworden. Wer zu Jesus gehört, der gehört wirklich dazu. Er ist Bürger in Gottes Reich. Er ist persönliches Kind des Schöpfers dieser Welt. So, das sind die Grundlagen in den ersten beiden Kapiteln. Und nachdem Paulus diese Grundlagen der christlichen Wahrheit dargestellt hat, holt er einmal tief Luft, so wirkt es hier, einmal kurz abgesetzt und dann beginnt er mit unserem dritten Kapitel, in das wir heute einsteigen. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Er kommt jetzt zum ersten Mal auf seine persönliche Situation zu sprechen. Das ist das Erste, was wir hier eigentlich über Paulus persönlich erfahren. Ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu. Also dieser Brief kommt direkt aus dem Gefängnis. Das Gefängnis steht unter römischer Aufsicht. Und auffälligerweise sagt Paulus nicht, ich, Paulus, der Gefangene der Römer. Oder ich, Paulus, der Gefangene Neros. Sondern er sagt, ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi. Äußerlich, klar, stand er unter der Macht der Römer, aber in Wirklichkeit, will Paulus sagen, bestimmt ein anderer über mein Leben. Die Macht über mich besitzt weder der römische Gefängniswärter noch die römische Rechtsprechung. Die Macht über mich besitzen auch nicht meine jüdischen Volksgenossen, die mich der römischen Justiz gewissermaßen in die Arme getrieben haben, sondern die Macht über mein Leben besitzt ein anderer, nämlich Jesus Christus. Er bestimmt. Und darum, wenn ich gefangen bin, dann weil er es zulässt, weil er es offensichtlich für richtig hält. Mein Leben liegt in seiner Hand. Und was immer in meinem Leben geschieht, es steht unter seiner Kontrolle. Sehen Sie, der äußere Druck kann Paulus nicht daran hindern, sein Leben wirklich in göttlicher Perspektive zu sehen. Und genau diese Sichtweise will der lebendige Gott auch uns schenken. Diesen Blick, dass wir wissen, wenn ich ein Gefangener bin, sagt Paulus, dann bin ich ein Gefangener Jesu Christi. Und nun könnte hier jeder von uns im Grunde genommen seine persönliche Not einsetzen und sagen, wenn ich ein Arbeitsloser bin, dann bin ich ein Arbeitsloser Jesu Christi. Wenn ich ein Kranker bin, dann bin ich ein Kranker Jesu Christi. Wenn ich in der Schule nicht klarkomme, obwohl ich zu Jesus gehöre, dann steht auch das unter seiner Kontrolle. Das heißt nicht, dass er die Arbeitslosigkeit und die Krankheit und die Schwierigkeiten in der Schule unbedingt geschickt hat. Aber das heißt, es steht unter seiner Macht. Es muss alles, was mir begegnet, an ihm vorbei. Und das heißt, alle Umstände, die in meinem Leben walten, werden letztlich von ihm kontrolliert. Das sagt Paulus hier, ein Gefangener Jesu Christi. Und dann erklärt Paulus den direkten, unmittelbaren Grund seines Sträflingsdaseins. Er sagt, für euch Heiden. Ein Gefangener Jesu Christi für euch Heiden. Das heißt, was den Paulus hinter Gittern brachte, war die Ausübung seines Berufs. Er war Heidenapostel. Paulus sollte diese Botschaft jetzt vor allem zu den Heiden bringen, auch zu den Juden, vor allem zu den Heiden. Auch ihr gehört jetzt dazu. Ihr seid genauso zu der Familie des lebendigen Gottes eingeladen. Ihr gehört genauso dazu wie wir Juden, die wir geschichtlich das Volk des lebendigen Gottes sind. Und diese Öffnung von Gottes Tür, diese Einladung an die Heiden, die auch uns erreicht hat in Hannover, das nahmen ihm seine jüdischen Stammesgenossen und vor allem seine ehemaligen Berufskollegen, viele Rabbiner, besonders übel. Es war schon schlimm genug, dass er Jesus, den Gekreuzigten, Jesus, den angeblich Auferstandenen, wie sie sagten, dass er den als Messias anpries. Das war schon schlimm genug. Aber mit der Öffnung hin zu den Heiden, so sagte man, da greift er die alte Ordnung jetzt wirklich in ihren Grundfesten an. Da stellt Paulus alles in Frage, was unsere Identität und unsere Selbstachtung als jüdisches Gottesvolk begründet hat. Da wirft er jetzt wirklich alles über den Haufen. Und das geht zu weit. Und so wird Paulus ein Gefangener Jesu Christi für euch Heiden. Aus der dramatischen Situation, wie das passiert ist, hat Bruder Wienekamp uns ja eben vorgelesen. Der Reisebegleiter Lukas hat das alles sehr ausführlich, sehr lebhaft auch berichtet. Wir wollen uns das nochmal kurz vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist. Als Paulus von einer Missionsreise nach Jerusalem kommt, wird er in der Öffentlichkeit massiv angegriffen. Und zwar wird er angegriffen von seinen jüdischen Landsleuten im Tempelbereich. Und dann berichtet Lukas hier, er sagt, sie sahen ihn, die Juden aus der Provinz Asien, also es waren ihm sogar einige Juden nachgereist, die ihm schon unterwegs auf seiner Missionsreise begegnet waren und die sich so über ihn aufgeregt haben, dass sie ihn bis nach Jerusalem verfolgt haben. Und dort haben sie dann ihre Stammesgenossen aufgewiegelt, es sahen ihn die Juden aus der Provinz Asien im Tempel und erregten das ganze Volk und legten die Hände an ihn und schrien, ihr Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle Menschen an allen Enden lehrt, gegen unser Volk, gegen das Gesetz und gegen diese Städte, den Tempel. Also Paulus wird an den jüdischen Pranger gestellt. Und wegen des Aufruhrs kommt gleich die römische Besatzungsmacht und nimmt ihn erstmal in Schutzhaft. Hier, Apostelgeschichte 21, ab Vers 31, als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf von den Obersten der Abteilung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr geraten sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Sie haben also mächtig auf ihn draufgehauen und erst als gewissermaßen die römischen Truppen kommen, die römische Ordnungsmacht, wenn man so will, da lassen sie ihn in Ruhe. Und der Oberste lässt ihn erstmal vorsichtshalber fesseln, nimmt Paulus gewissermaßen in öffentlichen Gewahrsam, in Schutzhaft. Und es kommt zu einer öffentlichen Verhandlung. Und während dieser öffentlichen Verhandlung erhält Paulus dann die Gelegenheit, sich zu rechtfertigen. Er steht da auf den Treppen des Tempels. Ich rate Ihnen, lesen Sie sich das mal durch. Apostelgeschichte 21 und 22. Er steht da vor der aufgebrachten Menge und legt Rechenschaft ab. Apostelgeschichte 21, Vers 39, da sagt Paulus, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus in Silizien, Bürger einer namhaften Stadt. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Da entstand eine große Stille und er redete zu ihnen auf Hebräisch und sprach, ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu, wenn ich mich jetzt vor euch verantworte. Als sie das aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sprach, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Silizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im alttestamentlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid.
Dann erzählt Paulus, wie er seine Jugend verbracht hat als eifriger Student des Alten Testaments. Und dann erzählt er, wie er sich persönlich zu Jesus bekehrt hat, wie Jesus sein Leben verändert hat und ihm deutlich wurde, ich brauche Jesus Christus, um vor dem lebendigen Gott bestehen zu können. Und die Menschen hören geduldig zu. Die Menschen hören ihm eine ganze Weile geduldig zu. 22 Verse lang fast. Und dann kommt Paulus auf die Heidenmission zu sprechen. Nämlich in Vers 20 geht es eigentlich los. Apostelgeschichte 22, Vers 20. Als das Blut des Stephanus vergossen wurde, stand ich dabei und hatte Gefallen daran und bewachte die Kleider derer, die ihn töteten. Und dann sprach er, nämlich Gott zu mir, Jesus zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sagten, hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Auf Deutsch, er soll einen Kopf kürzer gemacht werden. Verstehen Sie? Das war der Anstoß. Das war der Hauptanstoß, dass jetzt Gott seine Tür öffnen würde für die Heiden. Und es bricht der Sturm los. Und die Römer nehmen ihn jetzt endgültig in Schutzhaft, bringen ihn aus der öffentlichen Szene gewissermaßen ins Verborgene. Und in der Nacht kommt dann raus, dass eine Verschwörung geplant ist, dass sich einige Leute zusammenrotten, um Paulus umzubringen. Und das wird den Römern dann zu heikel, zumal er ja die römische Staatsbürgerschaft hat. Und dann bringen sie Paulus bei Nacht und Nebel mit einer Schutztruppe abgesichert nach Caesarea und stecken ihn dort wieder ins Gefängnis. Und dann schleppt sich der Prozess gegen Paulus etwa 2 Jahre lang hin, 2 Jahre lang. Und im Verlauf dieses Prozesses beruft Paulus sich irgendwann auf den römischen Kaiser und besteht gewissermaßen darauf, vor einem ordentlichen römischen Gericht einen fairen Prozess zu bekommen. Und daraufhin bringen sie ihn nach Rom und dort ist er dann wieder einige Zeit im Gefängnis. Und entweder aus Caesarea oder aus Rom dann schreibt er diesen Brief, diesen Epheserbrief. Verstehen Sie? Das ist die Situation. Und deswegen kann Paulus schreiben, Paulus, der Gefangene Christi, für euch Heiden. Das ist das Problem. Und man spürt diesen Zeilen an, wir werden das nächsten Sonntag auch noch weiter verfolgen, dass Paulus sich nicht um seinen eigenen Hals sorgt. Das ist sehr bewegend, sondern er sorgt sich worum? Er sorgt sich um seine Mitchristen, auch um die, die diesen Epheserbrief kriegen. Die sollen nicht irritiert werden, die sollen nicht entmutigt werden, die sollen nicht verunsichert werden durch seine Situation. Denn das ist doch verständlich, dass manche in Ephesus auch gefragt haben werden, ja, wenn das so toll ist mit dem christlichen Glauben, warum lässt Gott dann solche Sachen geschehen? Warum kann der Paulus dann im Gefängnis sitzen? Er hat das alles verkündet, er hat dafür sein Leben wirklich von Gott umstülpen lassen. Warum macht Gott das? Wie kann das sein? Und wenn Sie dann weiter in diesem Epheser 3 Kapitel bis zu Vers 13 kommen, nächstes Mal, dann wird Paulus schreiben, darum bitte ich Gott, dass ihr nicht müde werdet wegen meiner Bedrängnisse. Verstehen Sie, das ist seine Sorge. Nicht, dass er es ein bisschen bequemer hat, sondern dass die Leute, die seinen Brief lesen, die Menschen, denen er das Wort Gottes verkündet, dass die nicht irre werden wegen seiner Situation. Und gerade in diesen Versen jetzt im 3. Kapitel, da will er denen helfen und auch uns helfen, dass wir diese Situation nun einordnen können. Und er sagt, Leute, das ist eigentlich gar nicht verwunderlich, dass mich die Juden mundtot machen wollen. Meine persönliche Situation als Gefangener hängt unmittelbar zusammen mit dem gefährlichen Geheimnis, das Gott mir aufgetragen hat. Das ist kein Widerspruch, sondern das bedingt gewissermaßen einander. Und dieses gefährliche Geheimnis will ich euch jetzt erklären. Möglicherweise hat Gott dem Paulus erst kurzfristig auf die Idee gebracht, jetzt dieses Geheimnis nochmal zu erklären. Eigentlich wollte Paulus schon bei einem ganz anderen Thema sein. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus der Grammatik hier in Epheser 3, Vers 1. Der Satz geht ja so los. Deshalb, und das sage, dieses Verb, das steht da eigentlich gar nicht, das ist schon von den Übersetzern eingefügt worden. Deswegen habe ich das auch in Klammern gesetzt. Deshalb, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. So, und dann sucht man das Verb, das diesen Satz abschließt. Und wenn Sie das Verb suchen, das diesen Satz abschließt, da können Sie auf unserem Zettel lange suchen, da finden Sie das noch nicht. Sondern das Verb, das diesen Satz abschließt, beziehungsweise fortführt, findet sich erst in Vers 14. Ein Graus für jeden Deutsch- oder Griechischlehrer. Ja? Und offensichtlich wird dem Paulus klar in der Situation, ich muss jetzt noch was einschieben. Ich muss jetzt noch was erläutern, wie das denn ist mit diesem Geheimnis. Und so packt er vor den Vers 14 noch diesen Einschub oder diese Parenthese oder wie immer man das nennen will. Er schiebt gewissermaßen die Information über das Geheimnis da noch rein. Weil er sagt, ich muss euch das erklären, damit ihr versteht, warum dieses Geheimnis gefährlich ist und was da dran ist und warum die Botschaft so umstritten ist und warum sie trotzdem Autorität hat. Und dann werdet ihr verstehen, es ist gar kein Wunder, dass ich dafür hinter Gittern sitze. Und dann werdet ihr besser damit umgehen können, dass euer Glaube so angegriffen wird. Und bei euch in Ephesus und anderswo, besonders auch von der jüdischen Gemeinde. Es hat alles zu tun mit diesem gefährlichen Geheimnis. Und das wird jetzt kurz erklärt. Paulus erklärt zwei Dinge in diesen ersten 6 Versen eigentlich. Er erklärt die Quelle des gefährlichen Geheimnisses und er erklärt den Inhalt des gefährlichen Geheimnisses. Und diese beiden Punkte wollen wir uns jetzt kurz ansehen. Also erstens die Quelle des gefährlichen Geheimnisses ab Vers 2. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, also durch den Heiligen Geist, die Quelle des Geheimnisses. Zweimal redet Paulus hier von Geheimnis und zweimal taucht auch der Begriff Offenbarung auf, in Vers 3 und nochmal in Vers 5. Und damit sagt uns Paulus, was wir unter einem Geheimnis zu verstehen haben. Ein Geheimnis, das ist eine neue Offenbarung, die direkt von Gott kommt, die bisher unbekannt war und jetzt aufgedeckt wird. Das ist ein Geheimnis. Die Bibel entfaltet ja Gottes Plan schrittweise vor unseren Augen. Vom Alten Testament an bis zum Neuen, es kommt immer etwas dazu. Unser Blick wird immer mehr geweitet, das Gesamtbild wird immer vollständiger. Und zur Zeit von Paulus bedeutet Geheimnis, es kommt jetzt was Neues. Es kommt ein ganz wichtiger neuer Farbton hinzu. Eine ganz wichtige neue Station. Und die hat Gott mir offenbart. Bisher unbekannt, jetzt bekannt. Und Sie wissen ja, bei einer Botschaft hängt ja ihre Glaubwürdigkeit oder ihre Autorität entscheidend von der Quelle ab, aus der sie kommt. Also wenn wir etwas in der Bildzeitung lesen oder im Spiegel, naja, ich will jetzt nicht Werbung oder Anti-Werbung machen, dann sagen wir, kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Wenn etwas in der FAZ steht oder in der Zeit oder in der Financial Times, dann hat es schon in der Regel eine etwas größere Vertrauenswürdigkeit, zumindest in unseren Augen. Das muss auch nicht immer stimmen. Die einen müssen nicht immer Recht haben und die anderen nicht immer Unrecht. Aber es gibt Quellen, die gelten als seriöser und zuverlässiger. Und bei anderen haben wir mehr unsere Zweifel, ob das denn alles wohl so stimmt, was sie berichten. So, und darum verweist Paulus als erstes auf die Quelle. Er macht deutlich, die Quelle des Geheimnisses ist Gott selbst. Das ist Gottes Wahrheit. Durch Offenbarung ist mir das kundgemacht worden, Vers 3. Oder Vers 5. Es ist jetzt offenbart. Also Leute, das habe ich mir nicht aus meinen theologischen Schatzkästchen irgendwie zusammengeschrieben. Das ist nicht meine theologische Meinung, das ist nicht meine religiöse Erfahrung, sondern das ist Gottes Wahrheit, die er offenbart hat und die ich euch jetzt treuhänderisch weitergebe. Und Sie müssen verstehen, was Paulus predigte, das widersprach seinen tiefsten Überzeugungen, die er noch wenige Jahre vorher gehabt hatte. Das widersprach seinen tiefsten Überzeugungen. Und Paulus war nicht ein Philosoph, der seine Theorie, die er im Studierstübchen entfaltet hatte, nun vor der Öffentlichkeit ausbreitete und zur Diskussion stellte. Er sagt das totale Gegenteil von dem, wofür er vorher gekämpft hatte. Früher verfolgte er die Christen und jetzt ist er selber ein verfolgter Christ. Und der Grund dafür lag daran, dass der lebendige Gott alle seine Vorstellungen über Bord geworfen und über den Haufen geworfen hatte. Und ihm seine Wahrheit offenbart hatte. Und das ist ganz entscheidend, liebe Gemeinde, für unseren Glauben. Die Wahrheit, die wir glauben, die kommt direkt von Gott. Gott hat sie uns mitgeteilt auf dem Weg seiner Offenbarung in der Heiligen Schrift. Der Glaube, zu dem Paulus ruft, ist nicht das Produkt einer religiösen Suche, sondern er ist das Ergebnis eines geöffneten Geheimnisses, eine Information, die es vorher nicht gab. Und das ist wichtig, denn damit ist der Glaube etwas völlig anderes, als sich unsere Zeitgenossen so landläufig drunter vorstellen. Glaube, so denken viele Zeitgenossen, bedeutet nicht wissen. So gab es vor einigen Jahren einen Spiegeltitel, der hieß Jenseits des Wissens, warum glaubt der Mensch? Jenseits des Wissens, warum glaubt der Mensch?
Das heißt, danach wären Glauben und Wissen zwei völlig getrennte Welten. Erst wo das Wissen aufhört, kann der Glaube anfangen und dann seine Fantasie oder seine Intuition walten lassen. Und wir haben diese Trennung zwischen Glauben und Wissen heute ganz typisch in der Debatte um Schöpfung und Evolution. Da sagt man, ja, was wir von der Wissenschaft her sehen können, das ist die Evolution. Und wenn da von der Schöpfung die Rede ist, das ist dann Glauben. Also auf der einen Seite steht das Wissen und auf der anderen Seite steht der Glaube. Das hat aber nichts mit dem Glaubensbegriff der Bibel zu tun. Sondern hier bei dieser Frage Schöpfung, Evolution, da geht es darum, dass zwei verschiedene Glaubensgrundlagen, zwei verschiedene Weltanschauungen dastehen. Und mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen geht man dann an die Fakten heran und versucht sie zu deuten und zu interpretieren. Und dann kommt man aufgrund des Evolutionsglaubens zur Evolutionsanschauung und aufgrund des Schöpfungsglaubens dann zum Schöpfungskonzept oder zur Schöpfungstheorie. Aber nach biblischem Verständnis gehören Glauben und Wissen immer ganz eng zusammen. Und das macht Paulus hier deutlich. Ich habe es offenbart bekommen von Gott. Das ist eine solide Sachinformation. Und nicht einfach so eine religiöse Ahnung. Tja, und nun könnte natürlich einer einwenden, aber lieber Paulus, das kann ja jeder sagen. Gibt es ja bis heute, dass Leute herkommen und sagen, ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen. Nun, Gott hat bei Paulus und bei den Aposteln dafür gesorgt, dass die besonders legitimiert worden sind. Wissen Sie wodurch? Durch Zeichen und Wunder. Damals in der Umbruchphase, als die Apostel anfingen, diese neue Wahrheit, die auf dem Alten Testament aufbaute, zu verkünden, da hat Gott diese besonders ausgewählten Leute und ihre engsten Mitarbeiter dadurch autorisiert, dadurch ausgewiesen, dass er ihnen zu einer bestimmten Zeit die Gabe verlieh, spektakulär Zeichen und Wunder zu tun, dass sie Kranke heilten. Und zwar massenhaft, wie das Neue Testament berichtet. Und so konnte Paulus dann gegenüber seinen Kritikern einmal sagen, 1. Korinther 12, Vers 12, durch mich sind die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen. Die haben seine Autorität in Frage gestellt. Die haben gesagt, wo kommst du überhaupt her? Hast nicht zu dem ersten Zwölferkreis gehört? Was willst du uns erzählen? Und Paulus konnte sagen, Leute, durch mich sind die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen. Gott hat das beglaubigt. So hat er die Apostel beglaubigt. Damals. Was diese Leute sagen, das ist mein Wort. Und darum ist das, was Paulus und seine Kollegen zu tun hatten, nicht wiederholbar. Nicht durch uns fortzusetzen. Das ist ein für alle Mal geschehen. Gottes Offenbarung ist abgeschlossen und bleibt gültig für uns. Das Geheimnis ist ein für alle Mal gelüftet. Paulus sagt in Vers 5, in früheren Zeiten unbekannt, aber jetzt offenbart und das heißt bekannt. So, damit ist die Quelle klar. Die Quelle, aus der Paulus dieses gefährliche Geheimnis erfahren hat. Er sagt, es stammt direkt von Gott. Gott hat es offenbart. Und Gott hat es, so sagt er in Vers 5, seinen heiligen Aposteln und Propheten offenbart, jetzt, also das waren die Propheten, wie es zur Zeit des Neuen Testaments noch gab, als die Bibel noch nicht abgeschlossen war. Da gab es einige, nicht so zahlreiche, offensichtlich Propheten, durch die Gott auch direkt in bestimmte Situationen hineinredete. So, und uns hat das jetzt offenbart, sagt Paulus. Und was sollen wir damit tun? Vers 4, wenn ihr es lest, wir sollen es jetzt lesen. Also, Gott gibt es direkt an die Apostel und wir sollen es lesen. Das ist die Quelle des Geheimnisses. Und seitdem ist die Bibel abgeschlossen und wir sind ausreichend über Gottes Willen informiert. Gott hat alle seine Karten aufgedeckt. Wir müssen es lesen. Okay, soweit. Nun kann einer kommen und sagen, ja, schön und gut. Wir glauben ja, lieber Paulus, dass deine Message seriös ist. Wir nehmen dir das ja ab, dass du aufgrund von Offenbarung redest. Aber sag mal, lieber Paulus, was ist an dem, was du da sagst, eigentlich so neu? Und was soll an dem, was du sagst, eigentlich so gefährlich sein, dass du dafür so unter Beschuss gerätst und viele andere, die das genauso predigen wie du auch? Und jetzt kommen wir zweitens zum Inhalt des gefährlichen Geheimnisses. Erstens die Quelle und zweitens jetzt der Inhalt des gefährlichen Geheimnisses. Und diesen Inhalt fasst Paulus, das ist sehr dankbar für uns als Leser, in einem Vers zusammen, nämlich in Vers 6. Da sagt er, also nehmen wir Vers 5 nochmal dazu, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Heiligen Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Das ist das Geheimnis.
Das müssen wir genauer sehen. Das große Geheimnis, das Paulus hier lüftet und systematisch entfaltet, und das Gott so in dieser Ausführlichkeit vorher noch nicht offenbart hatte, das große Geheimnis hängt an dem kleinen Wörtchen mit. Dreimal taucht das auf in diesem Vers. Im Griechischen ist das die Silbe syn, das kennen Sie aus dem Wort Symphonie, wo Dinge zusammenklingen, Sympathie, Synergie, Synthese, also überall, wo etwas zusammengeht, da steht dieses Wörtchen syn. So, und jetzt geht es um das syn, um das mit der Heiden, mit den Juden. Und Paulus bringt hier in diesem Vers 6 zugespitzt auf den Punkt, was er vorher in Kapitel 2 ausführlich entfaltet hat. Er sagt, und das müssen wir jetzt genau festhalten, er sagt, es gibt für die Heiden wie für die Juden einen einzigen gleichberechtigten Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen. Es gibt einen einzigen gleichberechtigten Weg, um Mitglied in Gottes Familie zu werden. Und der besteht darin, dass sie, wie er hier sagt, in Christus Jesus sind. Das heißt, dass sie ihr Leben an ihn klammern, dass sie an ihn glauben, dass sie ihn als ihren Herrn anbeten. Und wie kommt einer zu Jesus hin? Durch das Evangelium. Und so sagt es Paulus, in Christus Jesus durch das Evangelium. Heiden und Juden auf gleicher Augenhöhe in der Gemeinde. Das ist das Geheimnis. Und wir müssen uns jetzt klar machen, dass diese Wahrheit für die Juden in dreifacher Hinsicht anstößig war. Es war einmal anstößig, weil es heißt, auch die Heiden kommen jetzt auf direktem Weg zu Gott, nämlich direkt durch Jesus. Sie müssen nicht erst den Umweg über das Judentum machen, um richtig zu dem Teil Gottes dazuzugehören, sondern sie kommen direkt dahin, direkt durch Jesus. Das war anstößig. Und dann war anstößig, dass es hieß, auch die Juden brauchen Jesus. Auch die Juden brauchen Jesus, den Herrn, um gerettet zu werden. Es gibt für die Juden keinen Sonderweg, der irgendwie an Jesus vorbeiführen könnte. Es gibt für sie alle nur diesen einen Weg, um von Gott angenommen zu werden. Durch Jesus Christus über den Weg des Evangeliums. Obwohl ja die Juden in ethnischer Hinsicht das klassische Gottesvolk sind, obwohl sie durch ihre Geschichte einen großen geistlichen Reichtum genießen, das hat Paulus ja nicht bestritten. Aber auch sie kommen jetzt zu Gott allein durch Jesus und nur durch Jesus. Und auch für einen Juden gibt es keinen direkteren Weg mehr in Gottes Familie als durch den Glauben an Jesus. Also auch die Heiden kommen direkt zu Gott durch Jesus, auch die Juden brauchen Jesus. So, und dann der dritte Aspekt in dieser neuen Familie, die jetzt durch Jesus entsteht. Und das war der Hauptanstoß. In dieser neuen Familie, die jetzt durch Jesus entsteht, befinden sich Heiden und Juden auf gleicher Augenhöhe. Es gibt in der Gemeinde Jesu keine geistliche Zweiklassengesellschaft mehr. Es sind in dieser neuen Familie die alten Trennungen überwunden. Der Zaun ist abgerissen, hat Paulus im Kapitel vorher geschrieben. Es ist jetzt Frieden da, Frieden mit Gott und dadurch auch Frieden untereinander zwischen all denen, die zu Gott gehören. Und diese geheimnisvolle Familie, in der sie sich nun alle auf gleicher Augenhöhe begegnen, hat einen Namen. Es ist die Ecclesia Jesu Christu. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Das ist die neue Familie. Und gerade diesen letzten Punkt, dieses Geheimnis der einen Gemeinde, in der Juden und Heiden auf gleicher Augenhöhe Gottes Kinder sind, das hatte bis dahin noch niemand so ausformuliert. Das hatte bis dahin niemand so deutlich, so systematisch, so konsequent, so stringent entfaltet bis in die letzte Konsequenz hinein, wie Paulus. Dieses gefährliche Geheimnis der Gemeinde. Jetzt offenbart, sagt Paulus. Natürlich. Im Alten Testament hatte das begonnen. Da gab es die Vorläufer. Das hatte Gott vorbereitet. Schritt für Schritt. Auch dort waren die Heiden von Anfang an fest in Gottes Blick. Klar, bei Abraham schon, sagt Gott ihm, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker der ganzen Welt. Und es wird bei Jesaja gesagt, dass auch die Heiden nach Jerusalem kommen werden und anzubeten. Es wird bei Jesaja gesagt, dass der Messias sich den Heiden zuwenden wird. Jesaja 49, Vers 6. Er wird ein Licht sein, auch für die Heiden. Und das wurde dann durch Jesus fortgesetzt. Er machte immer deutlich, mein Umkehrruf, mein Rettungsangebot gilt auch den Heiden. Ich bin zuerst gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Aber es war immer deutlich, das gilt auch den Heiden. Der Hauptmann von Kapernaum, die syrophönizische Frau, Heiden, die den Weg zu Jesus fanden. Und denken Sie an den Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt und es sollen alle Heiden, alle Völker sollen Kinder des lebendigen Gottes werden und alle Worte Jesu gelehrt werden. Und dann Pfingsten, die nächste Station, wo Gott plötzlich öffentlich in nicht-hebräischen Sprachen redet. Wo der Heilige Geist die Jünger anleitet, zu reden und Gott zu loben und zu beten in Sprachen, die die Menschen aus aller Herren Länder verstehen konnten und die nicht hebräisch waren. Gott öffnet sich zu den Heiden hin. Das war deutlich. Das ist vorbereitet worden, Schritt für Schritt. Aber erst durch Paulus. Erst durch Paulus offenbart Gott diese Zuspitzung, dieses spezielle Geheimnis der Gemeinde, nämlich wie Juden und Heiden zusammen in einer gleichberechtigten Familie leben, als Gemeinde Jesu Christi, als Glieder an seinem Leib, als Kinder des lebendigen Gottes, die dadurch als Geschwister in einer Familie zusammengehören, ausgestattet mit dem einen Heiligen Geist. Das ist das gefährliche Geheimnis. Das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi. Und das macht Paulus hier mit diesen drei Aspekten in Vers 6 deutlich. Er sagt, Miterben. Die Heiden sind Miterben mit den Juden. Das heißt, sie haben in der Gemeinde die gleiche rechtliche Stellung wie die Judenchristen. Und dann sagt er, die Heiden sind mit zu seinem Leib gehörig, mit einverleibt. Und das heißt, die Heiden haben in der Gemeinde die gleiche familiäre Stellung wie die Judenchristen. Nicht nur die gleiche rechtliche Stellung als Erben, sondern auch die gleiche familiäre Stellung. Das heißt, sie gehören genauso innig zu Gott dazu. Sie sind ihm nicht ferner, so im etwas erweiterten Ring der Gläubigen, sondern sie sind genauso am Vaterherzen Gottes wie alle anderen, die durch Jesus da reingekommen sind, auch. Gott sieht alle seine Kinder mit gleicher Liebe an. Die Vaterliebe macht keinen Unterschied. Sie sind alle Kinder ersten Grades. Und dann fasst Paulus das mit dem dritten Begriff nochmal zusammen. Mitgenossen der Verheißung, also alle Mitteilhaber der Verheißung. Das heißt ganz einfach, alles, was Gott seinen persönlichen Kindern durch Christus versprochen hat, das alles gilt den Heidenchristen in gleicher Weise wie den Judenchristen. Verstehen Sie, das ist das ausformulierte Geheimnis der Gemeinde Jesu. Und das hatte Gott dem Paulus vorbehalten, zu offenbaren. Das war sein Plan. Das hat Jesus auch schon gewusst. Aber er hat es noch nicht offenbart. Er hat gesagt, ihr könnt auch jetzt noch nicht alles fassen. Ich werde euch durch den Heiligen Geist noch weiteres zeigen, wenn ich schon wieder im Himmel bin. Und so ist es dann hier geschehen. Juden und Heiden auf gleicher Augenhöhe als Glieder am Leib Christi in seiner Gemeinde. Und verstehen Sie jetzt, warum die Verkündigung dieses Geheimnisses für Paulus so gefährlich war? Warum das die klassischen Juden kaum ertragen konnten? Und dazu müssen Sie noch etwas wissen. Im ersten Jahrhundert nach Christus, in der damaligen Zeit, hatte sich im rabbinischen Judentum in manchen Kreisen eine Haltung entwickelt, die es so zur Zeit des Alten Testaments noch gar nicht gegeben hatte. Es hatte sich teilweise so eine richtige feindselige Haltung gegenüber manchen Heiden herausgebildet. Auch weil sie fürchteten, mit ihnen vermischt zu werden und so. Da waren ja auch manche Befürchtungen recht. Aber wenn Sie die alten Quellen lesen, dann finden Sie zum Beispiel, selbst wenn ein Heide Jude werden will und dazukommen will, selbst dann haben sie die Schranken möglichst hoch gemacht. Und da gibt es so einen Bericht, da kommt einer zu einem Rabbi und der will also jetzt Jude werden. Und da soll der Rabbi ihm Folgendes sagen. Er soll ihm sagen, geh erst nochmal und überleg es dir sehr genau, ob du wirklich willst. Und wenn er dann wiederkommt, dann soll man ihm all die Nachteile aufzählen, die er haben wird, wenn er ins Judentum eingeht. Du wirst dich beschneiden lassen müssen, du wirst all dies und jenes erfüllen müssen. Überleg dir das sehr gut, ob du wirklich zu uns kommen willst. Und erst wenn er sich gegen all diese Warnungen dann dennoch durchringt, erst dann soll man überlegen, ihn möglicherweise aufzunehmen. Verstehen Sie, man hat die Schranke hochgemacht, man hat sich total abgeschottet. Und jetzt das. Jetzt kommt Jesus, er erfüllt all die Verheißungen des Alten Testaments, er ist der jüdische Messias, desselben Gottes, der das Volk Israel erwählt hatte. Er leistet die Stellvertretung, die es Jesaja schon angekündigt hatte und jetzt ist der Weg plötzlich frei und der Vorhang im Tempel zerreißt. Und jetzt dürfen alle kommen und alle gehen durch dieses eine Nadelöhr hinein und werden Kinder des lebendigen Gottes und werden so zu einer völlig neuen Familie in der Gemeinde Jesu Christi zusammengefasst. Lassen Sie mich das noch in Klammern sagen. Paulus hat nichts von den speziellen Verheißungen des Judentums zurückgenommen. Gott hat sein ursprüngliches Volk nicht nachträglich enterbt. Die besondere Rolle des jüdischen Volkes in geschichtlicher Hinsicht wird überhaupt nicht bestritten. Das kann man in Römer 9 und Römer 11 sehr schön nachlesen. Die Propheten sagen, dass Jesus, wenn er am Ende der Zeit wiederkommt, nach Israel wiederkommen wird und seine Füße auf dem Ölberg stehen wird. All das nimmt Paulus nicht zurück. Er sagt in Römer 11, Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht treuen. Aber gerettet wird der Einzelne jetzt, wo Jesus gekommen ist, allein durch ihn. Und schon jetzt sind in der Gemeinde Jesu Christi all diese Schranken und Zäune und Abtrennungen zwischen Judenchristen und Heidenchristen niedergerissen. Das ist ein ganz erstaunliches Ergebnis, was wir hier haben. Die Gemeinde Jesu Christi ist etwas radikal völlig Neues. Gott hat seinen eigenen Sohn geschickt und er hat an Pfingsten den Heiligen Geist geschickt. Und jetzt gibt es diese radikale Zäsur, die Gemeinde Jesu Christi, gleich begnadigt und gleichberechtigt Juden und Heiden allein durch Jesus. Wissen Sie, das ist die multikulturelle Gesellschaft, wie Gott sie sich gedacht hat. Das ist Multikulti im biblischen Sinne. Aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Winkeln der Welt kommen sie zusammen durch Jesus. Und diese multikulturelle Gesellschaft funktioniert, weil sie unireligiös ist. Sie ist eben nicht multireligiös, sondern sie ist unireligiös. Sie ist zusammengehalten durch den einen Glauben an den einen Herrn und Retter Jesus Christus. Und so hat es Charles Wesley in seiner berühmten Hymne gesagt: Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Und das zeigt die Macht Jesu. Denn all das wurde möglich nur durch ihn. Afrikaner und Europäer, Orientalen und Amerikaner, Juden und Heiden, alle auf gleicher Augenhöhe in einer Familie, allein durch Jesu Erlösung, als Glieder an seinem Leib. Zum Beispiel die Jüdin Elli und der deutsche Wachsoldat, der im Konzentrationslager arbeiten musste. Sie kannten sich von der Schule. Eine Journalistin hat davon berichtet. Als Elli einen Fluchtversuch aus dem Konzentrationslager unternimmt, wird sie von dem deutschen Soldaten entdeckt. Und da gibt Elli auf und sagt, erschieß mich, doch es lohnt sich nicht mehr zu leben. Und der deutsche Soldat sagt, nein, es lohnt sich immer zu leben, solange du weißt, für wen du lebst. Sieh zu, dass du flüchtest, ich habe nichts gesehen. Aber versprich mir, Jesus Christus zu suchen, bis du weißt, warum nur er dein Leben lebenswert macht. Und Elli klettert über den Zaun in die Freiheit und hört dann hinter sich Schüsse, die den jungen Mann treffen, der von seinen Kollegen weggeschleppt und später wegen Fluchthilfe hingerichtet wird. Und die Frage lässt Elli nicht mehr los. Wie kann das sein, dass jemand sein Leben riskiert, damit ich Jesus Christus kennenlerne? Solche Leute bringt Jesus Christus in seiner Gemeinde zusammen. Und da ist nicht entscheidend, wo einer herkommt, mit welcher Tradition er groß geworden ist oder in welche Schuld er sein Leben möglicherweise verstrickt hat, sondern da ist nur noch entscheidend, ob er zu Jesus hinkommt. Oder denken wir an ein anderes, ganz ungleiches Paar, Steve Saint und den Mörder seines Vaters, ein Auka-Indianer. 1956 gehörte Steves Vater, Nate Saint, zu den Missionaren, die nach Ecuador in den Urwald gingen. Jim Elliot war auch dabei. Sie wollten die Aukas mit dem Evangelium erreichen und alle Männer wurden brutal getötet. Aber einige Zeit später wagten ihre Familien zusammen mit den Kindern einen zweiten Versuch. Sie kamen wieder hin zu den Indianern, die ihre Männer und Väter getötet hatten. Und schließlich fand der Indianer, der Nate Saint mit einem Speer ermordet hatte, zum echten Glauben an Jesus Christus. Und dann wurden Steve Saint und der Mörder seines Vaters Freunde. Sie wurden Freunde und Brüder, weil Jesus sie in Gottes Familie zusammenbrachte. Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Und dieses Geheimnis hat Paulus für uns aufgedeckt. Liebe Gemeinde, ich denke, es ist für uns viel zu selbstverständlich geworden, dass es die Gemeinde Jesu Christi in dieser direkten Beziehung zu Gott gibt, weil wir es nicht anders kennen. Darüber staunen wir kaum noch, dass wir als Heiden dazugehören dürfen. Darüber freuen wir uns oft kaum noch, dass wir zur Gemeinde gehören dürfen. Das beschämt uns kaum noch, dass wir wirklich dabei sein dürfen. Darüber stöhnen wir vielleicht manchmal innerlich in unserer Borniertheit, dass wir uns auch noch zur Gemeinde halten sollen. Verstehen Sie, wir müssen wieder ein Gespür dafür bekommen, was für eine Ehre das ist. Was für ein großes Vorrecht, was für ein großes Geheimnis die Gemeinde Jesu Christi ist. Und darum hat Paulus das so vor unseren Augen hier gelüftet, das Geheimnis, dass wir Jesus dafür ehren und dass wir darüber genauso jubilieren wie John Wesley in seiner Hymne. Und das heißt jetzt sehr persönlich, wer sich im Glauben an Jesus Christus klammert, der wird radikal versetzt. Der wird versetzt hinein in diese göttliche Familie des Jesus Christus. Und das müssen Sie für sich geklärt haben. Hat diese radikale Versetzung in Ihrem Leben stattgefunden? Gehören Sie hinein in diese Familie Gottes, diese Familia Dei? Gehören Sie zu Jesus? Dann gehören Sie auch zu seiner Gemeinde. Und dann kann sie das nicht kalt lassen. Dann kann sie das nicht mutlos lassen. Und dann kann sie das nicht träge lassen und nicht stumm lassen. Dann werden sie wie Paulus davon beseelt sein, auch andere hineinzurufen in diese Gemeinde. Lasst uns doch lernen, neu darüber zu staunen, dass der allmächtige Gott auch uns Heiden so weit entgegengelaufen ist, dass er das getan hat, dass der allmächtige Gott seinen eigenen Sohn auch für uns auf den Weg geschickt hat. Und dann hat er uns nach Hause geholt und er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und zu Familienmitgliedern erster Klasse. Und das findet einen sichtbaren Ausdruck am Tisch des Herrn, wie man das Abendmahl ja auch nennt. Das Abendmahl dokumentiert die Gemeinschaft, die Jesus Christus selbst stiftet. Mit dem Abendmahl sagt er nochmal, ihr gehört zu mir, weil ich alles für euch gegeben habe. Das Abendmahl ist eine große Predigt, die Jesus uns als Gemeinde gegeben hat. Er ruft uns dazu und er ruft uns dazu, dass wir ihn und den allmächtigen Gott, seinen Vater im Himmel, dafür loben, dass er auch uns gerufen hat. Und wir das sein dürfen, was die größte Ehre in dieser Welt ist. Gemeinde Jesu Christi. Amen.